Wir haben für uns als Unternehmen ausgegeben, bis 2029 führend in KI-Anwendung zu sein, weil wir als Unternehmen sehen, das ist die einzige Chance am Standort Deutschland in der Tiefe zu produzieren. Wir sind ja noch am Anfang des Ganzen. Die Reise hat gerade erst begonnen. Aber ja, wir sehen jetzt schon, aus 100 Versuchen werden jetzt 80 Versuche, weil die KI halt sagt, das passt nicht so ganz. Und das hilft dann dem Entwickler schon, schneller an sein Ziel zu kommen. Das geht aber auch weiter, dass wir viel mit Brillen arbeiten, mit HoloLens oder anderen. Und wir in TAM entwickeln was und der Chemiker, der entwickelt seine Rezeptur und gibt es zur Verprobung nach China. Und er kann über Mixed Reality dann zugucken, was der Kollege in China in Echtzeit einarbeitet und sieht es dann sowohl in Bild, aber auch gleichzeitig in der Software.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und heute sprechen wir ein bisschen über ein Unternehmen und auch eine Unternehmensgeschichte, die mich selbst total fasziniert hat. Wir sprechen nämlich darüber, wie man einen Hersteller von Farbe digitalisiert. Und wenn Sie jetzt denken, so, hä, Farbe, was hat das mit Digitalisierung und mit Technologie zu tun? Dann sage ich mal nur, ja, schnallt euch an. Denn ihr werdet überrascht sein. Es hat nämlich ganz viel mit Digitalisierung zu tun und man kann da ganz viel digitalisieren. Und einer, der das vorantreibt und der da ganz aktiv ist, mit dem spreche ich heute, das ist Stefan Württemberger, Executive Vice President Information Technology oder ganz einfach zu Deutsch schlicht Leitung IT und damit auch zuständig für die Innovation beim mittelständischen Farbenhersteller Marabu aus TAM bei Stuttgart. Ja, Stefan, und genau um das und deine Arbeit, darum soll es heute gehen. Deswegen erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe ja neulich bei euch bestellt, bei Marabu, das geht nämlich, und zwar eine Sprühdose für ein Faschingskostüm für meine Kinder. Und daher kennen euch vielleicht auch ganz viele, nämlich so aus diesem Kreativ- und Bastelbedarf, also Marabu-Farben. Ihr macht Fingerfarbe, Plackerfarbe, Dekorlack und so weiter. Aber das ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil.
Das ist unser kleinster Teil. Da kommt man aber her, das ist unsere DNA aus dem Künstlerbedarf, aber heute machen wir viel, viel mehr für die Industrie. Wir dekorieren Spielzeug, wir sind im Smartphone-Bereich unterwegs, wir machen Tastaturlabels und. Und es geht von weißer Ware bis hin zu Flugzeugdekoration.
Du sagst so schön, so Flugzeugdekoration. Also ihr macht, dass die Flugzeuge eine Farbe haben?
Ja, es ist die Außenfarbe, die Delivery vom Flieger digital appliziert wird. Das ist ein ganz neues Feld für uns und das immer noch in der Entwicklung.
Bevor wir noch tiefer einsteigen in das Thema Farbe und was man da tatsächlich mit KI machen kann und wie man Farbe auch ja, tatsächlich verbessern kann mit Hilfe von Technik, will ich einmal ganz kurz noch zu dir kommen eigentlich als Person. Du bist ja studierter Wirtschaftsinformatiker, seit 25 Jahren in der IT-Branche unterwegs und davon jetzt 5 Jahre als CIO bei Marabu und wurdest auch als einer der CIOs des Jahres ausgezeichnet, hast einen Cyber Security Award, also schon ganz viel gemacht auch in dem Bereich. Welche Aufgaben machen dir denn besonders viel Spaß?
Meine Aufgabe, die mir am meisten Spaß macht, sind eigentlich das Reden mit Menschen, ins Business rausgehen, fragen, was brauchen die, was können wir ändern, das dann auch umsetzen. Das ist so die Innovation im Unternehmen vorantreiben, mich mit vielen austauschen. Mein Arbeitstag sieht eigentlich viel mehr danach aus, zu reden, Informationen aufzunehmen und das dann im Team auch umzusetzen und auf die Straße zu bringen.
Zu gucken, okay, welche technischen Lösungen gibt's? Wie können wir den Leuten helfen? Wie können wir die unterstützen?
Genau. Also auch mal Ideen verproben, mal experimentieren, mal was Neues wagen. Das ist bei uns ganz, ganz, ganz großes Thema.
Und wenn du deine Arbeit als eine Farbe beschreiben müsstest, was wäre das? Neongelb oder?
Nee, wirklich eigentlich eher blau, für Weitsicht, für Kreativität. Okay. Auch unsere Firmenfarbe ist blau. Das ist viel mit Forschung zu tun, dass die Innovation ins Unternehmen kommt und auch ich mag sie sehr.
Jetzt weiß ich gar nicht so genau, welche Vorstellung unsere Hörerinnen und Hörer davon haben, wie Farbe eigentlich hergestellt wird. Ich denke, ein ganz wichtiger Teil, so ein Herzstück ist sicher das Labor, also wo die Farben, ich sag mal, erfunden werden. Und ich stelle mir das natürlich sehr altmodisch vor. Also Menschen mit Kitteln, Reagenzgläser. Wie sieht das denn wirklich aus?
So sieht er zum Großteil heute schon auch noch aus.
Also Kittel werden noch getragen, es arbeiten auch noch Menschen bei euch?
Ja, definitiv. Und es werden auch weiterhin Menschen bei uns arbeiten. Die brauchen wir auch und das wird auch die KI nie ersetzen. Aber die haben wirklich einen weißen Kittel an, die haben eine Schutzbrille auf, die haben einen Arbeitsplatz, da stehen viele Ressourcen rum, Rohstoffe, Wasser und Pigmente. Und dann geht er wirklich her und fängt an, ein Glas zu nehmen und dann die Einzelteile da reinzurühren, dann mixt das und dann probiert er aus, wie hält das, was tut er alles damit, welche Eigenschaften muss das Produkt haben und so entwickelt er das. Und das war lange auch so ganz analog. Er hat einen Bleistift und ein Notizbuch und dann hat er das aufgeschrieben.
Erst das Wissenschaftlerbüchlein, was er überall,
genau,
wo die geheimen Rezepturen für die Farben drin waren.
Und das war sein Wissen und das war in seinem Buch und dann arbeitet er sich Schritt für Schritt an die Endfarbe ran, was das Produkt dann auch alles liefern soll. Ne? Also es muss temperaturbeständig sein. Es muss kratzfest sein. Und das macht er iterativ. Und das haben wir umgestellt jetzt auf alles digital. Also das Notizbuch ist weg, die Excel-Sheets sind alle weg. Er hat jetzt ein Programm, da tippt er das ein und er kann jetzt auch interaktiv mit der Software reden und das Wissen aus dem Unternehmen nehmen und schneller entwickeln.
So eine Art Mr. Farbe-Lexikon?
Ja, die Software heißt Albert und es ist so unser Albert im Unternehmen und es ist so quasi Frag Albert und er gibt dir dann schon mal Vorschläge. Aber es wird auch durch KI den Chemiker nicht ersetzen. Das Bauchgefühl, das Wissen, das er hat, das brauchen wir schon noch, weil auch die KI nicht immer die richtigen Vorschläge macht. Da muss der Bauch schon mitentscheiden und sagen, na, das, was sie vorgeschlagen hat, passt nicht so ganz. Aber es gibt halt schon, sagen wir, Lösungsvorschläge.
Lass uns das einmal vielleicht an einem Beispiel versuchen, auch so anschaulich zu machen. Was ich ja bei meinem ganzen Faschingskostüm und bei meiner Farbe so festgestellt habe, bei meinem kleinen Experiment ist, dass es ja zum Beispiel ganz wichtig ist, dass die Farbe auf dem Untergrund auch hält. Also es ist jetzt keine Werbung für euch, aber ich habe tatsächlich zwei verschiedene Sprühdosen mit zwei verschiedenen Farben von zwei Herstellern bestellt. Einmal ihr, einmal der andere Hersteller. Und da hat dann tatsächlich die Farbe auf dem Kabel, was ich da besprüht habe, dem Kostüm, die hat dann nicht gehalten. Ich habe mich riesig drüber geärgert. Das ist jetzt ein Faschingskostüm. Bei euch geht es ja tatsächlich um Flugzeuge oder um Schiffe oder um ganz andere Kühlschränke, ja, um ganz andere Gegenstände. Warum ist es denn so wichtig, diese richtige Rezeptur zu finden, damit die Sachen dann auch halten?
Genau, dass die halten, dass das den Eigenschaften unserer Kunden entspricht. Ne? Wenn du jetzt eine Spritze, wo wir auch machen, nimmst, die darf nicht durchdiffundieren. Also da darf von der Farbe nichts in die Medizin kommen. Die muss kratzfest sein. Und da gibt es ganz viele Eigenschaften, die unsere Kunden uns mitgeben und sagen, das muss kratzfest sein, das muss auf Glas halten. Das muss bei Sonne nach 10 Jahren noch genauso aussehen.
Beim Flugzeug zum Beispiel.
Aussehen, genau. Ja. Und das sind dann die Produkteigenschaften. Und die kriegen wir mit und auf Grundlage dessen entwickeln wir dann die Farbe.
Und wie viele Versuche braucht ihr da so oder wie kann KI da helfen?
Das ist unterschiedlich von der Eigenschaft, die das Produkt, die Farbe nachher haben soll, aber das kann schon mal zwischen 10 und 100 Versuchen sein, die so eine Entwicklung mit sich zieht. Das sind dann auch nicht Tage, sondern da wird wirklich über Monate hin entwickelt, um genau die Eigenschaft zu haben.
Und kann KI durch bessere Vorschläge, also weil sie ja auf euer gesammeltes Wissen zurückgreifen kann, das dann deutlich verringern, diese Anzahl der Versuche?
Definitiv. Und das sehen wir heute auch schon. Wir sind ja noch am Anfang des Ganzen. Die Reise hat gerade erst begonnen. Aber ja, wir sehen jetzt schon, aus 100 Versuchen werden jetzt 80 Versuche, weil die KI halt sagt, naja, die Viskosität, also wie flüssig das die Farbe ist, das passt nicht so ganz. Ich würde da nochmal Milligramm mehr zugeben. Und das hilft dann dem Entwickler schon, schneller an sein Ziel zu kommen. Und das ist dann auch in der Nachhaltigkeit zu sehen, wenn ich 20 Versuche weniger brauche, dann habe ich natürlich auch 20 Mal weniger Abfall.
Ne? Also weil einen echten Effizienzgewinn, ne?
Definitiv für alles, ne? Also an Arbeitszeit, an Ressourcen, an Zeit, Auch den Kunden schneller zu beliefern, ist ein großes Thema, wo wir mit uns beschäftigen.
Stefan, du hast schon drüber gesprochen, ihr könnt Ressourcen effizienter einsetzen, braucht eben nicht mehr so viele Versuche, verbraucht dann auch nicht mehr so viele Chemikalien. Das ist ja gerade ein Riesenthema, also nicht nur Ressourcen effizienter zu nutzen, sondern klar auch alles, was damit dranhängt, also Stichwort Energieverbrauch senken, Emissionen reduzieren. Und Marabu hat sich zu ganz bestimmten Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. Also unter anderem wollt ihr eure Treibhausgasemissionen bis 2032 um 20% reduzieren. Ihr seid nach eigenen Angaben seit 2021 klimaneutral, ihr nutzt Ökostrom, habt den Kunststoffanteil bei Verpackungen reduziert. Eure Kreativfarben sind sogar vegan, fast vollständig wasserbasiert. Also ihr tut da wirklich was. Kannst du noch einmal drauf eingehen, gibt es was, wo ihr KI ganz gezielt einsetzt, um Energie und Rohstoffe zu sparen?
In der Forschung und Entwicklung ist die eine Software, die uns hilft, weniger Abfall zu produzieren. Aber wir sind auch gerade dabei, in der Logistik für produzierte Ware mit KI zu arbeiten, dass wenn ein Kunde aus Amerika bestellt und die Ware nicht im amerikanischen Lager ist, über alle unsere Lager zu schauen, wo ist denn die Ware, die jetzt kurzfristig abläuft, und die dann hinzuschicken. Weil es ist viel effizienter, wenn ich schon produzierte Ware nehme und die nicht in Schweden zum Beispiel wegwerfe, sondern die dann verschicke, bevor wir sie wieder teuer nachproduzieren. Und da arbeiten wir gerade intensiv dran, um genau auch die Lieferkette innerhalb der Gruppe so effizient zu gestalten, dass wir weniger Abfall produzieren.
Ich denke immer bei KI so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil wir wissen ja alle, dass Abfragen, also zwar, wenn man nur eine Abfrage tätigt, ja, dann ist das ganz wenig an Energie oder Strom, was da verbraucht wird. Aber sowas summiert sich ja auch auf. Guckt ihr da so drauf, also dass die Bilanz am Ende auch stimmt?
Ja, definitiv. Also mit jedem Einsatz von KI versuchen wir natürlich auch auf der anderen Seite effizienter zu sein. Das Beispiel mit dem Wegwerfen ist so, heute weiß nur das lokale Lager, wann läuft die Farbe ab, und eine Farbe hat wie Lebensmittel auch ein Haltbarkeitsdatum. Wir investieren Ressourcen und Energie, produzieren was, schicken es in ein Land, da liegt es am Lager und da liegt es vielleicht dann so lange, dass es weggeworfen werden muss. In einem anderen Land wird die gleiche Farbe verkauft, ist da aber nicht am Lager, dann bestellen die das bei uns und wir produzieren wieder nach. Durch KI haben wir natürlich den Vorteil, alle Lager so zu überblicken und gezielt dann aus den Ländern die Ressourcen abzugreifen, wenn es nach Regeln abläuft. Ist kosteneffizient, ist CO2-neutraler, versenderbar. Und dass wir einfach dann nicht nochmal nachproduzieren müssen und was, wo wir eh schon produziert haben, wegwerfen. Also da gucken wir schon danach und es rechtfertigt dann auch wieder den höheren Energieverbrauch für die KI.
Okay, und es kommt nicht auf null raus, nehme ich mal an, sondern es ist dann schon besser eigentlich, oder?
Also ja klar, weil das die ganze Lieferkette betrifft. Also unseren Rohstofflieferant muss die Ware nicht produzieren, der muss sie nicht zu uns liefern, weil es ja auf der anderen Seite nicht entsorgt wird. Also wenn man das im Gesamtkontext sieht, ist der Einsatz der KI gerechtfertigt, weil ich viel weniger drumherum Rohstoffe verschicke oder verschwenden muss.
Wie wird sich denn die Farbherstellung unter Klimaaspekten in den nächsten Jahren verändern? Also gibt es da was, wo du jetzt schon, wenn du noch mal einen Tick weiter vorausdenkst, wo du sagst, das wird sich einfach so verändern?
Wir versuchen auch unsere Produktion in eine Smart Factory umzuwandeln, dass ich, einen ganzen Produktionszyklus schon mal digital durchlaufen kann, dass ich sehe, wo ist denn der Prozess ineffizient, ist das die richtige Maschine, ist das die energieeffizienteste?
Modeling sozusagen.
Genau.
Ja.
Also der digitale Farbzwilling. Ne? Und das ermöglicht dann nachher auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ist das das richtige Modell oder ist das die richtige Maschine oder ist das der richtige Produktionsstandard? Wieso sollte ich in Deutschland produzieren, wenn ich es hauptsächlich in China verkaufe? Da muss ich nicht das ganze Produkt immer über den Ozean schippern, sondern ich produziere es da, wo es gebraucht wird. Und das kann ich im Augenblick nicht sehen, aber wir werden das sehen, dass die KI uns dann sagt, hey, hauptsächlich wird es dann in dem Bereich Verkauf produzierst doch dann lieber da, um das nicht die ganze Zeit hin und her zu schicken.
Ja, das stimmt. Also Stichwort digitaler Zwilling, total wichtig. Also höre ich jetzt immer mehr aus der Industrie, dass das auch eben helfen kann, Dinge vorher schon intelligent abzusehen und zu wissen, okay, da laufen wir einfach in eine Ineffizienz rein. Das können wir so oder so viel effizienter gestalten. Lass uns doch mal tiefer in Frag Albert eintauchen. Kannst du versuchen, mir das nochmal technischer zu erklären, was hinter Albert steckt, also wie ihr das aufgebaut habt, weil ich nehme mal an, dass dahinter keine klassische generative KI, also sag mal ein stinknormales Sprachmodell könnt ihr ja nicht nehmen. Das muss ja eine ganz spezielle KI sein, die ihr gefüttert habt, auch mit euren Daten.
Ja, die Software selber kommt ja von einem Hersteller, der hat schon mal ein Grundmodell und es ist jetzt auch nicht nur das eine Large Language Model, sondern da ist Machine Learning dabei, da ist LLM dabei, da ist generative KI dabei und das alles in der Software verbunden ist dann nachher Albert als Softwarelösung. Und was die Software macht, ist einfach, ich nehme einen Rohstoff A, ich nehme einen Rohstoff B in Menge X und Menge Y und die KI, die dahinter ist, die sagt mir dann, naja gut, okay, nimm mal lieber, was weiß ich, 2 Gramm mehr, dann hast du das Ergebnis, das du möchtest. Und das kann ich dann aber auch in der Fragestellung, ich möchte ein Gelb für, was weiß ich, mein Ferrari, dann mach die schon mal Vorschläge aus dem Wissen aller unserer Rezepturen, die sich in diesem Tool schon befinden.
Und dadurch komme ich dann schneller zum Ziel. Ich finde das total spannend, weil wir jetzt gerade so in der Phase sind, wo wir genau von solchen Beispielen wie von euch, aber auch aus der Wissenschaft und Forschung erfahren, wo durch KI echte, ganz mal Effizienzgewinne auch gehoben werden können und wo es einfach über dieses, ich kann mir eine E-Mail schreiben lassen oder ich lasse mir mal ein Protokoll erstellen, das geht ja schon weit darüber hinaus. Wo soll es mal noch hin? Also du hast vorhin aber schon gesagt, den Chemikant, also den Farbentwickler, kann es noch nicht ersetzen, weil ich habe natürlich gleich gedacht, ja, macht jetzt bald KI die Farbe bei euch?
Die KI wird die Farbe nie machen. Aber was das Ziel der Software ist, ist natürlich auch über die weltweite Entwicklung, sagen wir, ein Grundinformationsschatz aufzubauen. Wenn du jetzt neue Mitarbeiter ins Unternehmen bekommst, dauert es für einen Chemiker oft recht lang, bis er das gleiche Wissen hat. Über die Software hat er natürlich schnell alle Informationen und kann gezielt sehen, welcher Kollege arbeitet, mit welchem Rohstoff, wer hat eine Erfahrung in dem Bereich, wer hat denn da schon mal was mitgemacht und das enabled unsere Mitarbeiter schneller an das Ziel zu kommen und natürlich auch das Wissen weiter zu verteilen. Und es passiert alles in Echtzeit.
Und gibt es denn Schulungen? Also sind es richtige neue Jobprofile, die da entstehen? Oder, also, weil das ist ja schon spannend, so in so einem digitalen Transformationsprozess. Man knallt ja nicht so eine neue Lösung auf den Tisch und sagt so, have fun, oder doch?
So war das nicht. Also, die Software kam ja nicht aus der IT, sondern die Software kam aus dem Business raus und das Business, also unsere Kollegen aus der Entwicklung, haben dann wirklich schon aktiv mitgearbeitet. Und es war ja nicht nur ein Softwareprojekt, wo man Excel raus und jetzt die Software rein, sondern es war ja auch ein großes Umstrukturierungsprojekt. Die Arbeitsplätze haben sich geändert, die Lagerung hat sich geändert, die Labore selber haben sich geändert. Da war auch viel Büroausstattung mit dabei, Umstellen von Arbeitsabläufen. Also die Software hat quasi uns in allen Bereichen digitalisiert.
Okay, wow, das will ich jetzt mehr wissen. Das will ich mehr wissen, weil du hast gerade gesagt, die Arbeitsplätze haben sich verändert. Du hast gerade gesagt, das Lager hat sich verändert. Ich komme nochmal zurück auf mein Bild mit der Frau, dem Mann im weißen Kittel und den vielen Reagenzgläsern. Inwiefern habt ihr denn auch die Arbeitsplätze digitalisiert?
Wie ich ja schon gesagt habe, das Notizbuch ist jetzt weg. Das ist jetzt ein Stück Software, wo die ganze Versuche dokumentiert werden. Aber auch wenn man sich so einen klassischen Arbeitsplatz anschaut, da war ein PC, da war eine Tastatur. Das sind heute Beamer, wo die Grafik und das Interaktive auf dem Tisch stattfindet, weil so ein Chemiker hat natürlich auch mal Rohstoffe oder mal ein Lösemittel an der Hand. Und wenn der dann auf der Tastatur tippt, dann haftet es da an. Und Wir aus der IT haben da regelmäßig Tastaturen und Bildschirme getauscht.
Bei mir verfettet die immer nur. Ja, beim Chemiker geht die dann richtig kaputt.
Genau. Ja. Und das haben wir jetzt virtualisiert. Der Bildschirm ist jetzt quasi auf dem Tisch, wird mit Touch bedient und er kann eine weiße Matte wegziehen, eine neue hinlegen und dann ist der Desktop seinen Arbeitsplatz wieder quasi rein und er kann wieder mit einem neuen Versuch anfangen. Und tauscht natürlich dann auch über die Größe des Alls, hat er viel Ja, Ergonomie dabei.
Ich stelle mir das vor wie so eine Art Tischlampe, nur dass darin eben ein Beamer verbaut ist und die beamt mir dann mein Monitor auf den Arbeitsplatz, auf die Arbeitsfläche und die Tastatur halt gleich mit.
Genau, also so kann man sich das vorstellen. Der Beamer steht an der Wand und hat ein Laser-Messgerät, wo die Finger sind und dann ist das quasi meine Eingabe. Das geht aber auch weiter, dass wir viel mit Brillen arbeiten, mit HoloLens oder anderen. Und wir in TAM entwickeln was und der Chemiker, der entwickelt seine Rezeptur und gibt es zur Verprobung nach China. Und er kann über Mixed Reality dann zugucken, was der Kollege in China in Echtzeit einarbeitet und sieht es dann sowohl in Bild, aber auch gleichzeitig in der Software.
Okay, das musst du mir noch mal ein bisschen besser beschreiben, weil ich sehe natürlich Tom Cruise Minority Report, so ist es bestimmt nicht.
Aber fast.
Aber fast, okay. Also du hast gerade gesagt, ihr arbeitet mit Brillen und einer HoloLens, okay, und dann kann er sozusagen telefonieren wie Videotelefonie, aber eben im Hologramm und telefoniert dann mit einem Kollegen oder einer Kollegin in China, die dort dann die Chemikalien mischt.
Genau, also das ist wie, wenn ich dir jetzt sage, wir sind jetzt quasi räumlich getrennt, schenk mir ein Glas Wasser ein und das sehe ich ja dann nicht und du kannst jetzt eine Brille aufziehen und ich kann in meinem Teams Client gucken, wie du das Wasser abfüllst. Und das begleite ich als Chemiker über den gesamten Mixturprozess und sehe dann genau, okay, er hat es in der richtigen Art und Weise, in der richtigen Reihenfolge gemischt und sehe dann aber auch die Ergebnisse in Echtzeit auf meinem Rechner und der Laborant kann sich über die verschiedenen Bildschirme in seiner Brille dann auch die Rezeptur einblenden lassen. Er kann das Telefonbild sehen. Also es ist wirklich eine Echtzeit-End-to-End-Kommunikation.
Was ja total interessant und auch wichtig ist, so im Zuge der Globalisierung, ne? Und du hast es ja angesprochen, du hast ein Werk in China, du hast halt ein Werk in TAM bei Stuttgart und musst die beiden irgendwie zusammenbringen, sodass die gut miteinander arbeiten können. Und funktioniert das wirklich? Hand aufs Herz oder ist es, hallo, bist du da? Nein, warte, jetzt stockt das Bild.
Nee, das funktioniert schon recht gut. Also wir haben da sehr gute Erfahrungen. Das ist ja nicht der einzige Use Case mit Brillen, den wir haben. Wir machen auch technischen Support für unsere Kunden, wenn dann Drucker kaputt geht oder die Farbe nicht das erfüllt, was sie soll oder irgendwas nicht geht, dann können wir auch unsere Techniker da aufschalten und wir haben da extrem gute Erfahrungen. Und das ist ja nicht nur, dass TAM mit China telefoniert, sondern wir telefonieren von China nach Brasilien, wo wir auch Entwicklung haben oder mal mit Amerika und es bringt uns als Unternehmen einfach näher zusammen. Wir müssen nicht mehr so viele Reisen machen. Wir können das viel schneller und effizienter tun, heute digital, anstatt früher noch analog.
Eine Sache will ich noch einmal abfragen, weil ich das auch total spannend finde. Du hast auch vom Lager eben gesprochen, weil ich stelle mir auch vor, klar, die Chemikalien, die werden ja da nicht hingezaubert auf den Tisch, sondern da gibt es ja wahrscheinlich einen Schrank, teilweise wahrscheinlich abgeschlossen, je nach Gefährlichkeitsgrad oder der Chemikalien. Also wie habt ihr denn euer Lager digitalisiert?
Das gibt mehrere Lager bei uns, aber das Lager für die Entwicklung ist quasi eine lange Schrankreihe pro Labor, wo die Rohstoffe drinstehen. Und ja, es ist so, einige Rohstoffe sind gefährlich und die müssen dann auch entsprechend aus- und eingebucht werden. Das haben wir auch so weit, dass jedes Etikett einen Barcode hat oder ein NFC-Label. Und wenn der Chemiker das aus dem Schrank nimmt, dann bucht er das in seinen Versuch ein. Und wenn er fertig ist, bucht er das wieder zurück in den Schrank. Und so haben wir ein ganz klares Bild, wie viele Ressourcen, wie viele Rohstoffe stehen welchem Entwickler jetzt zur Laufzeit zur Verfügung. Und wenn der ausgeht, dann kann ich, oder wenn ich jetzt gerade einen Versuch plane, dann sehe ich, reicht mir die Menge noch oder muss ich die dann im Hauptlager nachbestellen? Dann geht ein Bestellprozess los. Der Rohstoff wird dann abgefüllt und wird dann über das normale Lager wieder in die Entwicklung bereitgestellt.
Und das funktioniert aber noch über Barcode und Upscan, noch nicht über RFID-Chip. Und ich stelle mir vor, alles so voll digital. Du nimmst es einfach nur noch raus und wie von Geisterhand wird alles ein- und abgebucht.
Funktioniert in der Theorie schon recht gut, in der Praxis noch nicht, aber da arbeiten wir gerade dran. Das ist eine Zukunftsvision, dass wir von den Barcode-Scannern auch wegkommen, dass alles vollautomatisiert geht.
Du hast jetzt über diese ganz unterschiedlichen Lösungen gesprochen, ne? Das ist ja wirklich Software und Hardware, was da miteinander, sagen wir mal, Hand in Hand gehen muss, um sich eben zu entwickeln. Gibt es Aufgaben, die ihr selbst macht? Gibt es Aufgaben, die ihr an externe Partner übertragt? Also wie ist da das Verhältnis? Wie bekommt ihr da auch, sag mal, eine Linie rein, dass es so für euch optimal ist als mittelständisches Unternehmen?
Das ist ganz unterschiedlich von Projekt zu Projekt. In dem Laborfall war es der Hersteller der Software, unser Team, die zusammen das Projekt umgesetzt haben. Das war auch relativ agil. Wir gehen auch hier neue Methoden. Alles war in Scrum organisiert. Da mussten erstmal die Entwickler auch Scrum lernen. Wie funktioniert das mit dem Daily? Mhm. Wie strukturiere ich agil ein Projekt?
Und das Scrum haben, als Projektmanagement-Tool.
Genau. Mhm. Und das haben wir jetzt auch im weiteren Unternehmen für viele Projekte angewandt. Und das ist einfach so miteinander. Also das ist nicht nur Marabu, sondern das ist der Dienstleister, das sind Partner wie die Bechtle, die uns da unterstützen. Und wir haben ja viele KI-Projekte. Das eine aus der Entwicklung ist schon nur eines.
Gibt es denn auch mal ein Projekt, wo es nicht so glatt lief oder wo ihr euch über Albert geärgert habt, also dass er was vorgeschlagen hat, was lustig war oder nicht alltagstauglich war oder einfach zu viele Versuche gebraucht hat?
Kommt immer wieder vor. Also das ist keine perfekte Software, auch das steht gerade am Anfang allem, da kommen natürlich mal auch Prompts zurück oder Vorschläge zurück, wo du denkst, das geht jetzt gar nicht. Ne? Also das weiß ein Chemiker sofort, dass Nitro und Glycerin zusammen halt explodiert. Die Software das halt noch nicht so kann. Und das entwickelt sich aber. Da muss man natürlich auch immer wieder Schleifen drehen, das korrigieren, im Hersteller sprechen, das Modell trainieren. Und auch ganz wichtig, dass die Daten clean sind. Ne? Also die Daten müssen halt verarbeitbar sein für die Maschine. Und da hat ein Team dran gearbeitet, die nichts anderes gemacht hat, als die Daten glatt zu ziehen, zu normieren, alles als Standard festzulegen. Also da sind wir heute auch noch mittendrin.
Wow, ja, weil ich finde, das ist ja gerade eine Aufgabe, die gerne übersehen wird, dass ja genau das, was rauskommt, so abhängig ist von dem, was man halt reingibt. Und wenn man Fehler reingibt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass Fehler wieder rauskommen.
Ja, definitiv. Also es ist viel Arbeit. Aber wie gesagt, wir lernen da draus. Wir gehen den Weg auch gerne mit. Es ist auch für uns Pionierarbeit, es zu tun. Aber es zeigt dann auch schon, dass die Begeisterung der Mitarbeiter da ist. Ne? Also am Anfang gab es natürlich auch Mitarbeiter, die gesagt haben, mit KI werde ich nie arbeiten. Es gab die, die sagen, natürlich, ich möchte das als Grundlage haben und bin total dabei. Aber die kommen jetzt auch mittlerweile darauf, dass es halt schneller geht, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe. Und gerade dieses Austausch zwischen den Mitarbeitern ist elementar wichtig für so eine Software.
Total, weil wir hatten es ja ganz vorhin mal angesprochen, so dass natürlich dann auch eine Angst entstehen kann, so werde ich bald nicht mehr gebraucht, weil KI die Farbe entwickelt. Aber das hast du ja schon ganz gut gesagt oder hast ja auch gerade gesagt, die kann auch mal einen doofen Vorschlag machen. Und natürlich braucht man am Ende den Chemiker, der die KI oder der mit die KI im Prinzip wie ein Hilfsmittel einfach benutzt, ja, damit es halt effizienter ist oder schneller geht. Jetzt kommt ja gerade bei Unternehmen immer die Frage, ja, lohnt sich das denn? Ja, also wir müssen ja auch unseren Erfolg irgendwie messen. Und ich denke, ihr habt ja da sicher auch einiges an Investitionen getätigt. Und da kommt ja am Ende dann immer die Frage, jetzt haben wir da so viel Geld ausgegeben, kommt das auch irgendwie wieder rein? Also wie bewertet ihr denn den Erfolg von solchen KI-Projekten?
Das suchen wir bis heute noch. Das kann man nicht pauschalisieren. Also okay. So diese klassische ROI-Rechnung, ich kaufe jetzt für 100.000 Euro die Software und nach 2 Wochen oder nach 2 Monaten, nach einem Jahr habe ich die wieder drin. Das ist ja nicht, weil es ein größeres Projekt ist in Summe. Und die Mitarbeiter ja auch lernen müssen und die Zeit brauchen, um das zu adaptieren. Wir sehen aber jetzt schon die ersten Erfolge, dass halt Prozesse drumherum verschwinden. Mal ein Beispiel, wenn wir jetzt so eine Farbe entwickeln und da ist Gefahrstoff drin, dann war das früher immer so, ich habe das entwickelt und habe ich das in eine andere Abteilung gegeben. Die Abteilung musste dann dieses neue Produkt klassifizieren, was ist da alles drin, passt die Zusammensetzung und es hat Tage gedauert. Ne, weil die ja nicht nur einen Entwicklungsschritt machen, sondern halt 50 Produkte prüfen. Das kann der Entwickler heute in Echtzeit. Also er ist fertig, er klickt auf den Knopf und hat diese ganze Bewertung zur Laufzeit.
Wow, okay.
Und allein die Zeit, die da weggeht, weil eine andere Abteilung wieder ihr originäres To-Do machen kann, unsere Hauptprodukte im Auge behalten, das könnte man jetzt schon so mitrechnen, dass sich das schon rentiert hat. Aber das sind noch so viele Komponenten dabei, dass es ganz schwer ist zu sagen, okay, nach 8 Monaten war es dann wieder zurück.
Finde ich total spannend, was du erzählst, weil das ja ein Punkt ist, vor dem viele Unternehmen gerade stehen, nämlich mache ich die Investition A, ne, mache ich die Investition B und dann kommt eine andere Abteilung und sagt, ja, aber das kostet doch so viel, wie wollt ihr das wieder reinholen? Und dann ist natürlich erstmal ein Schulterzucken oder ein Achselzucken, sagen, ja, also wissen wir jetzt noch nicht so genau, ist halt erstmal Innovation, müssen wir einfach investieren. Findest du auch, dass das was ist, was im Mittelstand fehlt oder was du dir auf jeden Fall wünschst, dass da auch diese Bereitschaft da ist, in solche Technologie zu investieren?
Ja, definitiv. Also das ist oft so, dass ich muss Use Cases errechnen, ich muss ROI-Berechnungen machen, hemmt uns alle. Wir haben für uns als Unternehmen ausgegeben, bis 2029 führend in KI-Anwendung zu sein, weil wir als Unternehmen sehen, das ist die einzigste Chance, am Standort Deutschland in der Tiefe zu produzieren, weil wir einfach durch die Automatisierung, durch die Schnelligkeit viel schneller an unsere Kundenanforderungen rankommen, mehr Kundenprojekte abwickeln können und die Tätigkeiten, die halt keiner gern macht, die automatisiert man mit KI.
Jetzt ist es ja schon so, dass vor allem globale Konzerne den Markt dominieren und die haben ja einfach mehr Ressourcen, um in KI zu investieren, einfach weil sie größer sind, haben dann meistens noch ein eigenes Team, was dann auch Lösungen entwickeln kann. Wie kann man sich denn als Mittelständler behaupten?
Die große Chance vom Mittelstand ist einfach, dass wir schneller sind. Wir haben viel kleinere Entscheidungswege und das hemmt uns nicht so. Wir haben das entschieden in 2 Wochen, wir wollen diese Software, wir haben dann, das war im Februar, wir haben im April gestartet und waren dann 1 Jahr später live in einem Standort und rollen das gerade in die Welt aus. Und das ist eigentlich unser Vorteil, die Albert-Software. Und das ist eigentlich so unser Vorteil. Wenn wir was machen wollen, dann haben wir nicht erstmal hunderte Dokumente auszufüllen, sondern wir sprechen mit dem Chef und sagen, okay, das machen wir jetzt.
Hast so ein bisschen Startup-Mentalität.
Das brauchst du auch heute. Und das ist auch mein Job, diese Startup-Mentalität hier ins Unternehmen zu bringen. Genauso war die Idee, das ist jetzt ein anderes Projekt, das wir mit Bechtle gemacht haben, auch KI. Der Forschung und Entwicklungsleiter und mein Chef, die haben sich unterhalten. Wir haben jetzt ungefähr 23.000 Produkte und die Produkte haben allen Eigenschaften. Und keiner unserer Mitarbeiter kennt jetzt jedes Detail der Produkte. Und da war die Idee.
Also du meinst so Farbeigenschaften wie Kälte, Wärme, Lösung,
genau,
sowas.
Genau, so wie du gerade gesagt hast, das muss auf diesem Kunststoff haften. Und das sind alles Eigenschaften. Da gibt es Produkte, die haben ganz wenige, 3, 4. Es gibt aber Produkte, die haben hunderte. Und jetzt war die Idee von den beiden, hey, wir bräuchten eigentlich eine KI, wo wir einfach fragen können, ich suche die Farbe für den und den Untergrund, welche ist denn das? So, und oder wie drucke ich mit der? Oder wie appliziere ich die? Wie wende ich die an? Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, hey, das wäre cool. Und dann haben gesagt, ja, gar kein Problem, das machen wir jetzt mal. Und es ist unsere erfolgreichste KI-Applikation mittlerweile im Unternehmen, weil wir jetzt alles da drin haben, was Produkteigenschaften angeht. Über sehr viele Produkte, auch noch nicht alle, aber sehr viele. Mittlerweile auch die Sicherheitsdaten. Ne? Ich kann dann fragen, wie ist der Flammpunkt von einem Produkt A, B? Dann gibt mir das die KI zurück und ich muss nämlich umständlich fragen und hunderte Dokumente durchsuchen, sondern ich frage einfach die Software, unsere Smartbase und dann kriege ich die Antwort in Echtzeit.
Und die kann dir auch die Quelle dazu noch liefern wahrscheinlich.
Da kommt das PDF mit, da kommt perfekt. Dann auch die, die ganze Beschreibung mit, da kommt ein Langtext mit und das ist auch so eine Software, wo wir dann gesagt haben, naja, die möchte man nicht nur für uns intern, sondern wir launchen die auch für unsere Kunden. Und ich glaube, wir waren in der Chemiebranche der Erste, der sich getraut hat, auch das mal seinen Kunden zur Verfügung zu stellen. Und wir sehen heute, knapp ein Jahr danach, über 1 Million Prompts in der Software, was dann auch wieder zeigt, dass wir genau auf dem richtigen Kurs sind. Auch da haben wir natürlich Schwierigkeiten, dass am Anfang die Antworten nicht so genau waren. Da muss man halt dann auch sensibilisieren und sagen, hey, dann ruf doch lieber noch mal im technischen Innendienst an. Es ist jetzt KI generiert, aber wir arbeiten dran. Ich sehe es immer wie so ein Kind, ne? Das geht in den Kindergarten, dann kommt es in die Schule und irgendwann macht es Abitur. Und ich glaube auch oft die Erwartungshaltung ist, ich führe KI ein und habe gleich den Abiturient.
Genau, ja, so stelle ich mir das vor. Aber so ist es.
So ist die Realität leider nicht. Also ich muss das entwickeln, ich muss mal die Strategie wechseln, ich muss andere Technologie verwenden und das muss sich einfach entwickeln und man darf nicht die Erwartungshaltung haben, alles geht von Anfang an.
Finde ich total gut, weil du kommst da auch auf so einen Punkt, den ich auch noch gerne von dir wissen wollte, nämlich was ihr gelernt habt auf sozusagen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, eurer Digitalisierungsreise. Also ein Learning hast du gerade schon gesagt, nämlich dieses, man denkt immer, man kriegt den, ich sag mal in Anführungszeichen, Abiturient oder man kriegt den Professor, aber man kriegt vielleicht erstmal das Schulkind. Das war so ein Learning, also dass man nicht KI von Anfang an für perfekt oder vollkommen halten soll, sondern dass da viel zu tun ist. Gibt es noch mehr Learnings, wo du sagst, das habe ich noch gelernt so in den letzten Jahren?
Da gibt es noch viele, aber das Wichtigste ist eigentlich so, die Kollegen mitnehmen auf die Reise. Ne? Die müssen verstehen, was macht KI, wie wird KI angewendet. Die müssen auch das Prompting lernen, die müssen mit der Interaktion umgehen können. Und die müssen auch verstehen, dass nicht alles, was KI uns mitteilt, auch immer zu 100% richtig sein kann. Und ich glaube, das ist das Größte, was wir tun, dass wir auch die Mitarbeiter mitnehmen, versuchen zu schulen über E-Learnings, über Schulungsprogramme, dass wir die gemeinsam mitentwickeln. Als IT kann ich sagen, hier hast du jetzt einen Co-Pilot, da kannst du alles prompten, funktioniert. Ohne Schulung wird es nichts. Und jede Software, die wir KI-unterstützt einführen, die muss halt begleitet werden. Und da kann ich nicht einfach sagen, hier ist und dann friss und stirb.
Wäre das so ein Tipp, den du geben würdest? Also wenn wir ein Mittelständler, die vielleicht gerade erst anfangen mit KI zu arbeiten, zu sagen, okay, mein Tipp wäre, schult eure Leute, ne, bleibt da im Gespräch. Gibt es noch einen Tipp, den du teilen magst?
Einfach mal machen. Ne? Also das ist das Wichtigste, bevor man jetzt lang groß Pläne macht, probiert einfach. Es ändert sich eh so schnell in der KI-Welt. Wenn ich lang warte, dann habe ich nichts gewonnen. Es werden auch viele, viele Sachen nicht funktionieren, wenn man sich's vorstellt, dann muss man das auch akzeptieren. Man lernt aber dann schon für den nächsten Use Case. Und das ist eigentlich so das, was wir gelernt haben als Unternehmen, dass wir, wenn wir mutig sind und die Schritte einmal gehen, wir nicht unbedingt immer den richtigen Weg nehmen, ne, auch mal zurück und dann wieder einen anderen Weg gehen müssen. Aber wir haben ihn wenigstens getan und stehen nicht noch am Anfang und überlegen, was wir alles denn tun können.
Gibt gerade so einen Trend, auch auf Social Media, dass der ist so ein bisschen, wenn du mit deinem früheren Ich einen Kaffee trinken würdest, ja, das will ich einmal mit dir noch spielen, zum Abschluss sozusagen. Also stell dir vor, du könntest dich mit deinem jüngeren Ich unterhalten oder mit deinem jüngeren Ich einen Kaffee trinken, mit dem Stefan, der vielleicht gerade, als er bei Marabu angefangen hat oder auch noch ein bisschen früher. Welchen Rat würdest du dir geben? Also gerade im Hinblick jetzt auch eben auf das Thema Entwicklung, Digitalisierung im Unternehmen?
Manchmal ein bisschen geduldiger sein. Also ich bin gerne einer, der auch mit meinen Kollegen vorne rausgeht, der auch mal was wagt. Aber manchmal ist vielleicht dann auch nicht schlecht, so ein paar Minuten zu warten, bevor man losgeht. Es entwickelt sich auch viel und man muss das auch alles im Unternehmen mitmachen können. Ich habe Gott sei Dank die Chance, dass ich viel machen kann, aber manchmal ein bisschen mehr Geduld wäre nicht schlecht.
Danke dir, lieber Stefan, und auch danke euch und danke Ihnen fürs Zuhören und dranbleiben. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Geht in eure Podcast-App und schreibt uns einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, oder vergebt einfach ein paar Sterne. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt eine Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.